Hallo und willkommen bei Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. In der heutigen Folge zu Gast bei Gregor Buchwald, Pepin Dinant, Transformationsexperte und Geschäftsführer der Restrukturierungsberatung Labs Partners. Herr Dinant hat viele Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity und als CEO unter anderem Firmen wie Brasse Monnier, den Dämmstoffhersteller Ursa oder den internationalen Bettenhersteller Hilding Anders geführt. Als Experte für Transformation in Krisenzeiten steht uns Herr Dinant Rede und Antwort zu Themen wie digitale Transformation, steigende Rohstoffpreise und Lieferkettendisruption. Dabei dreht sich alles um die Frage, wann ist ein Unternehmen wirklich in der Krise und wie kann man Unternehmen wieder aus einer Schieflage befreien und neuen Rückenwind verleihen.
Herr Dinant, herzlich willkommen zu unserem Podcast Topline Talk, alles was das Management bewegt. Schön, dass Sie bei uns sind.
Dankeschön, Herr Buchwald. Freue mich, da zu sein.
Super. Bevor wir zu unserem Thema kommen, Transformation, Restrukturierung in der Krise, vielleicht erzählen Sie ein bisschen was über sich. Wer sind Sie und was machen Sie?
Mein Name ist Pepin Dinant, 60 Jahre alt, habe die letzten 30 Jahre Transformationen und Restrukturierungen geleitet, in der Regel als CEO, und habe vor kurzem ein Buch geschrieben, wo ich viele meiner Erfahrungen zusammen mit meinem Co-Autor, der aus dem Militärbereich kommt, aufgeschrieben haben, um letztendlich ein Handbuch zu kreieren für junge Führungskräfte, ältere Führungskräfte, wie man nach unserer Meinung am besten Transformationen und Krisen bewältigt. Heute habe ich ein kleines Unternehmen, das heißt Leadership Assistance, oder wir nennen uns eigentlich Labs Partners. Und wir machen dort drei Dinge. Erstens, wir machen Interimsmanagement für CEO-Rollen oder CTO oder CRO-Rollen. Mhm. Das zweite ist, wir haben ein innovatives Produkt entwickelt, wo wir Führungskräfte und ihre Unternehmen analysieren, um letztendlich aus den Stärken und Schwächen der Führungskraft abzuleiten, wo wir Verbesserungspotenzial im Unternehmen sehen, in dem der Führungskraft an sich arbeitet. Das nennt sich Great Leader Effect, also GLE. Wenn man auf die Webseite geht von labspartners.com, dann sieht man das. Und das dritte ist, wir machen Trainings und Workshops um diese Themen Transformation und, ich sag mal, Verbesserung der Leistungsfähigkeit als Führungskraft. Das sind die drei Dinge, die wir machen.
Ja, Sie waren ja unter anderem CEO bei der Firma Ursa, Hersteller von Dämmstoffen, beim Bettehersteller Hilding Anders und bei Brasse Monnier. Wie würden denn Ihre Kollegen Sie als Vorgesetzten beschreiben?
Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich natürlich mitunter auch einige Kollegen befragt, nach dem Motto, was würdest du zu mir sagen im Sinne von Stärken und Schwächen, und mitunter auch die Frage, kurze Beschreibung, und drei Punkte kamen da häufig raus. Mhm. Erstens, geradeaus als Typ, als Führungskraft, als Kollege. Zweitens, klar, ja, also objektiv, klar und strukturiert. Und das dritte, schnell. Und sicherlich das Schnelle aus der langjährigen Erfahrung in Krisensituationen, wo natürlich mitunter Geschwindigkeit immer ein großer Vorteil und Notwendigkeit ist.
Das ist ja die perfekte Überleitung zu unserem Thema Transformation, Restrukturierung in der Krise. Im Moment stellt sich das ja so dar, also nicht nur wegen Corona, dass viele Unternehmen, ich würde mal sagen, die meisten eigentlich, unter Dauerbeschuss sind. Also explodierende Rohstoffpreise, ich sage mal angeschlagene Lieferketten, digitale Transformation, CO2-Ausstoßreduktion etc. pp. Da kann man den Blick für das Geschäftsmodell ja auch schnell verlieren. Welche dieser Krisen würden Sie jetzt als Interimsmanager als erstes angehen?
Viele Unternehmen, die in der Krise stecken, Sie haben es ja gerade so beschrieben, was dann immer Auslöser eine Krise sein kann. Aber viele dieser Unternehmen, die dann in der Krise stecken, haben Umsatzrückgänge. Ja, es gibt auch andere Themen, aber oft haben sie Umsatzrückgänge. Und dann ist natürlich die Frage immer, was ist das für eine Krise? Für mich als Transformationsexperte ist es wichtig zu wissen, ob ich jetzt hier nur eine kurzfristige Volumenskrise habe, im Sinne von, dass es um Strukturanpassungen geht, Kostenanpassungen, Kapazitätsanpassungen, aber grundsätzlich ein Geschäftsmodell habe, was noch funktionsfähig ist.
Ja.
Oder habe ich hier auch eine Transformationskrise im Sinne von, ich habe ein Geschäftsmodell, was beschädigt ist oder womöglich kaputt ist. Ja, das könnte dann sein wegen Digital Media, das kann sein wegen neuer CO2-Vorgaben, also neue Auflagen und so weiter. Und ich glaube, das ist sehr wichtig immer als Transformationsmanager oder als Krisenmanager zu verstehen, woher die Krise kommt. Weil für mich ist dann wirklich eine Krise existenziell und kompliziert und anspruchsvoll, wenn eine echte Transformation notwendig ist, weil dann man mehr machen muss als nur, ich sag's mal ein bisschen plakativ, simples, stupides Kostenabbau.
Ja. Und was sind für Sie Kriterien, wenn Sie jetzt auch im Unternehmen draufschauen und Sie sehen eben Volumenrückgang, Umsatzrückgang, haben Sie da so eine Art Quick-Check, wo Sie sagen, innerhalb von 100 Tagen schaue ich mir das und das an? Oder was sind so die Stellhebel, die Sie da anschauen, beziehungsweise die Steine, die Sie da schauen?
Wenn man die Probleme wirklich verstehen will, die ein Unternehmen hat, also warum ein Unternehmen in der Krise steckt. Klar, es gibt ja viele, viele Herangehensweisen. Sie haben ja auch schon so ein paar Punkte erwähnt. Aber für mich ist wichtig, zwei Dinge anzuschauen. Das eine ist natürlich die Zahlen. Ja, es geht immer erst die Frage, was ist mit den Zahlen passiert? Umsatz, Deckungsbeitrag, Kostenstruktur und letztendlich Ergebnis. Also erstmal Transparenz bei den Zahlen. Am besten die letzten Jahre, nicht nur die letzten 12 Monaten, sondern am besten 3 bis 5 Jahre, um mal zu sehen, ist es kurzfristiger Trend, ist es ein langfristiger Trend. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich mir die 4 Cs angucke von einem Unternehmen. Der erste C ist ein Thema, was Sie bestens kennen, Customer. Mhm. Ja. Wie hat sich mein Kunde von mir abgewandt? Im Sinne von Marktanteilsverluste zum Beispiel. Wenn er sich abgewandt hat, warum hat er sich abgewandt? Ist es erst vor kurzem? Ist es schon länger und ich habe es nicht gemerkt? Also, the first C. Mhm. Der zweite C ist Competition. Wir stehen immer im Wettbewerb. Es geht ja immer darum, dass wir unser Wettbewerb zumindest ebenbürtig sind und natürlich besser, also den outperformen können. Und deswegen der zweite C ist sehr wichtig und der hängt natürlich mit dem ersten C zusammen. Ich muss verstehen, was macht mein Wettbewerb? What's my competition doing? Ja, hat er neue Produkte rausgebracht? Hat er einen neuen Route-to-Market rausgebracht? Hat er zum Beispiel ein Digital Media herausgebracht, der das, was ich bislang habe, komplett in Schatten stellt?
Ja.
Der dritte C, und das ist sehr interessant, das ist jetzt so aus meiner langjährigen Erkenntnis immer so ein Thema, was unterschwellig da ist und oft nicht so sehr ernst wahrgenommen wird als wesentliche Quelle eines Problems. Und das ist das Thema C, Comfort Zone. Mhm. Weil die meisten Unternehmen haben ja eine Historie, die folgendermaßen ausschaut. Man war mal sehr erfolgreich, man hat das Unternehmen mal gegründet, man hat es groß gemacht, es war erfolgreich, es hat einen hohen Marktanteil gehabt. Und dann passiert das sehr Menschliche, nämlich wenn ich mal erfolgreich bin, dann werde ich manchmal träge, da werde ich manchmal langsam, da werde ich manchmal auch ein bisschen zufrieden. Comfort Zone auf Englisch. Und viele Unternehmen, die in der Krise stecken, haben ja dieses Problem, dass sie in einer Comfort Zone drin sind.
Mhm, absolut.
Und dieses Comfort Zone Problem ist natürlich dann oft eine Ursache einerseits. Man hat den Wettbewerb vernachlässigt, man hat den Kunden vernachlässigt. Aber zugleich ist es auch ein großes Problem bei der Lösung der Krise. Das ist das dritte C. Mhm. Das letzte C, also the fourth C, ist dann Cowardice. Warum? Weil oft ist es dann so in einer Transformation, die immer auch einhergeht mit einer Restrukturierung, müssen harte Schnitten erfolgen. Es müssen Werke geschlossen werden, es müssen große Personalabbaumaßnahmen durchgeführt werden, es müssen auch vielleicht Geschäftsfelder abgestoßen werden und neue aufgebaut werden. Und diese großen Entscheidungen, sehr oft, und wir sind immer bei dieser Situation, warum die Krise entstanden ist, dass dann das Management erscheut, die wirklich große und ich sag mal weitreichende Entscheidungen zu treffen. Und deswegen das vierte C. Deswegen die 4 Cs ist immer dann neben die erste Säule der Zahlen, ist die für mich die zweite Säule, um zu verstehen, was ist meine Ausgangslage, wo sind meine Probleme in der Ausgangslage und was muss ich dann tun überhaupt, um das Problem zu lösen.
Gerade das letzte C ist ja auch das, was Sie in Ihrem Unternehmen anbieten. Also wenn der CEO eben nicht durchsetzungsstark ist, wenn er sich vielleicht auch zu stark an seinen persönlichen Zielen orientiert, ohne dass er vielleicht mutig genug ist, die digitale Transformation anzustoßen bzw. zu managen, dann würde ich das jetzt so verstehen, dass letztendlich auch seine Persönlichkeit auf den Miss- oder Erfolg des Unternehmens einzahlt. Das ist, glaube ich, auch das, was Sie sich anschauen. Ist das richtig?
Richtig, aber wir als Interimsmanager machen ja nicht nur das letzte C, also wir kümmern uns nicht nur um das letzte C, sondern auch um das davor, weil die Berater, Sie und Ihr sehr erfolgreiches Unternehmen und auch andere Berater, die verstehen sehr schnell die Probleme. Ja, Sie können durch Analyse, durch natürlich Erfahrung aus anderen Projekten sehr schnell den Finger in die Wunde legen. Ja, und können dann sehr schnell das Management erklären, was hier los ist und was eigentlich gemacht werden muss. Aber das Problem ist dann das dritte und das vierte C, nämlich ich muss als Manager die Führungsstärke besitzen, und wir können dann nachher nochmal darüber sprechen im Rahmen des Buches, wie man das angeht, aber man muss die Führungsstärke besitzen, um dann diese Organisation aus ihrer Komfortzone rauszuholen.
Absolut.
Weil, wissen Sie, Sie haben ein tolles Konzept abgeliefert, Sie haben ja auch sehr detailliert beschrieben, was gemacht werden muss, aber wie man so schön auf Deutsch sagt, Papier ist geduldig. Es ist die Umsetzung, die letztendlich das Problem darstellt. Und deswegen der dritte C und der vierte C sind wichtig. Und das ist das auch, was wir angehen.
Ja, verstehe ich auch aus der eigenen Praxis heraus, wo ich mich manchmal wirklich frage, warum gewisse Dinge nicht angestoßen werden. Und manchmal sieht man auch so ein bisschen den Match, wenn man mit, ich sag mal, verschiedenen Geschäftsführern auch über eine längere Zeit zusammengearbeitet hat. Also insofern finde ich das unheimlich spannend, dass die Persönlichkeitsstruktur natürlich dann auch darauf einzahlt, wie ein Unternehmen geführt wird, auch wenn es erstmal vielleicht banal klingt. Aber Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, und sagen Sie mal, wie heißt es und was steht drin?
Das Buch heißt Business Leadership Under Fire, 9 Steps to Rescue and Transform Organizations. Und es ist im Grunde genommen ein sehr pragmatisch-praktisches Buch. Mein Co-Autor und ich, also Richard Wesley, ehemaliger britischer Militär, und ich, wir sind Leute der Praxis. Ja, wir haben eigentlich die längste Zeit unseres beruflichen Lebens die Dinge gemacht. Also Richard, ein ganz toller Kerl, toller, faszinierender Mensch, hat ja gekämpft. Der hat ja dreimal gegen die Taliban gekämpft, der war in Bosnien. Das ist ein Mann, der einfach aus der Praxis kommt. Und genauso im Sinne von jetzt meine 30-jährige Führungskarriere, ich habe ja immer die Sachen gemacht. Und das Ziel vom Buch ist schlicht und einfach aus dieser Erfahrung, und deswegen gibt es ja dieser militärische Aspekt, können wir nachher nochmal kurz drauf eingehen. Wir haben unsere gemeinsame Praxis zusammengeführt und haben gesagt, wenn man jetzt eine Transformation angehen würde, im Sinne von Best Practices aus meiner Sicht, Best Practices aus seiner Sicht, auch gelernt aus Fehler, aus Erfolge, aber auch aus Fehlern, wie strukturiert man das? Und so kamen ja diese 9 Schritte heraus. Ja, das hat eine gewisse Logik, das hat eine Reihenfolge, aber am Ende des Tages geht es darum, practical tips, wie man das macht. Auf Englisch sagt man dazu a How-to-Book.
Ja, und muss ich da wirklich bei der Maßnahme oder Tipp 1 anfangen und dann mich bis zum Tipp 9 vorkämpfen? Oder sagen Sie, nein, das ist, das kann ich, ich kann auch erstmal Tipp 9 lesen und dann Tipp 3 oder 2.
Naja, es ist so, wenn man eine Situation vorfindet, wenn man also jetzt als Transformationsmanager, als neuer Chef reinkommt, ja, es gibt natürlich viele Do's und Don'ts zum Thema, wie strukturiert man eine Transformation, wie plant man eine Transformation. Aber man kann sich das so vorstellen, man kommt rein in eine Firma und es ist klar, Dinge müssen sich verändern. So, jetzt haben Sie vor sich eine Organisation, die kann 2000 Mitarbeiter groß sein, kann auch 5000, vielleicht auch größer, 10, 20. Und diese Organisation, Comfortzone, ist erstmal veränderungsunwillig. Und eine der großen Herausforderungen ist ja dann, diese Organisation dahin zu bekommen, dass sie sich verändert. Das heißt, in unserem Buch haben wir ja die 9 Schritte, aber der erste Schritt ist super wichtig. Der heißt Establishing Leadership and the Burning Platform. Und man nutzt diese Burning Platform, also man muss den kreieren, aber das lässt sich leicht tun, wenn man wirklich dann diese finanzielle Notlage oder Schieflage hat. Aber man muss diese Burning Platform kreieren, um die Organisation dazu zu bringen, sich für positive Veränderungen zu öffnen. Aber dabei ist wichtig, den Leuten zu erklären, warum man sich ändern muss. Wir sagen dazu in dem Buch The Why. Man kommt als neue Führungskraft zu so einer Situation dazu. Und einer der wichtigen Schritte, deswegen Step One, ist, die Burning Platform zu benutzen, um der Organisation zu erklären, warum die sich ändern müssen. Und wenn das richtig gemacht wird, die Menschen wollen das Richtige dann tun. Und indem man das richtig macht, das mit dem Warum, führt man sie dann auch entsprechend in die richtige Richtung. Und wenn man deswegen diesen ersten Schritt gut hinbekommt, hat man eigentlich eine sehr wichtige Voraussetzung geschaffen für den Erfolg der Transformation.
Haben Sie ein Beispiel aus Ihrer Praxis bei den Unternehmen, bei denen Sie tätig waren, wo Sie sagen, vielleicht ganz kurz, das habe ich vorgefunden, das war das Problem, das haben wir gemacht und schauen Sie heute mal auf die Webseite von Punkt, 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 das ist daraus geworden?
Also Ursa ist ein gutes Beispiel. Ich denke, bei Ursa hatte man ein Unternehmen, das an sich ein gutes Geschäftsmodell hatte, Glaswolle und XPS. Und das Unternehmen, bedingt durch die alte Eigentümer, die schon länger in der Krise waren, so ein bisschen ja arm geführt worden war, im Sinne von man war mit, also die oberste Leitung war mit anderen Themen beschäftigt und hatte nicht wirklich so die Aufmerksamkeit für das Unternehmen, und man hatte dann auch nicht so eine klare Richtung, eine klare Zielstellung und letztendlich auch die dynamische positive Führung in dem Unternehmen. Und wir kamen da rein, das war ein KKR-Investment. Wir kamen da rein und haben eigentlich sehr klassisch, wie wir das auch in dem Buch beschreiben, gesehen, dass man nicht unbedingt jetzt eine große Transformation bewältigen muss, aber schon kleinere Transformationsthemen auch hatte. Aber vor allem haben wir diese Burning Plattform dann benutzt, um die Leute darauf vorzubereiten, dass hier erstmal ein paar strukturelle Anpassungen, Restrukturierungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Also wir sagen dazu Bad News up front. Und das haben wir dann auch genauso wie eigentlich im Buch beschrieben gemacht und haben dann sehr schnell dann auch über die entsprechenden anderen weiteren Maßnahmen, die mehr sich mit der Frage beschäftigt haben, wie stelle ich mich richtig auf, um dann besser und nahe beim Kunden zu sein. Also hier hat man auch diese vier Cs im Hinterkopf gehabt. Man hatte sehr starke Wettbewerber mit Knauf und Saint-Gobain. Und hat dann anhand dieser neuen Schritte vor allem sich darauf fokussiert. Step 7 ist zum Beispiel die Frage der Organisationsstruktur. Und da haben wir bei der Ursa von einer recht zentralen Struktur auf eine sehr dezentrale Struktur gewechselt, um dann die Truppen vor Ort, die Menschen, die also in den Märkten waren, sehr viel mehr Verantwortung zu geben, sehr viel mehr Entscheidungsfreiheit zu geben, um dann am Ende des Tages dem Kunden besser zu bedienen. Das hat dazu geführt, wir waren Nummer 3, also 1 und 2 waren weit vor uns, aber das hat dazu geführt, dass wir als Nummer 3 dann doch eine gute Rolle gefunden haben und diese gute Rolle stärker kommerziell umsetzen konnten. Und Sie kennen das ja, Sie haben ja da damals ein Projekt für uns gemacht, auch im Hinblick auf das Thema Preisfindung, das dann ausnutzen können, nicht in jedem Markt, aber in einigen Märkten, um dann die Topline zu verbessern. Und das Unternehmen ist jetzt vor kurzem verkauft worden und das auf Basis einer Ergebnisentwicklung, die wir gestartet haben, aber dann von anderen weitergeführt worden ist, die dann extrem beeindruckend gewesen ist im Hinblick auf, wo wir mal gestartet sind und wo die heute sind.
Ja, ich habe es gerade gelesen, das ist, also ich habe es, glaube ich, vor einer Woche gelesen, mehr oder weniger, ne? Das jetzt wieder verkauft worden ist und ja, sehr stark. Und unser Podcast heißt ja Topline Talk, alles, was das Management bewegt. Und aus Ihrer Geschichte von über 30 Jahren Führungserfahrung, gibt es da eine Maßnahme aus dem Bereich Sales, Pricing, Marketing, wo Sie sagen, das hatte einen echten und schnellen Impact auf die Topline?
Ja, also die Topline, das wissen Sie ja natürlich besser als ich, Herr Buchwald, die Topline ist unglaublich wichtig im Rahmen jeder Transformation. Und natürlich gibt es viele Leute, die sagen, nee, also wir fokussieren uns auf die Kosten. Für mich ist das Thema Kosten immer Housekeeping. Das gehört dazu. Aber Topline ist wirklich die hohe Kunst. Und ich persönlich finde immer extrem wichtig, und das ist einfach eine Grundvoraussetzung, wenn ich das Thema Topline angehe, ist Transparenz herzustellen. Ich muss am Ende des Tages, und nehmen wir mal das Beispiel Salesforce, ja, die Vertriebsmannschaft. Ich muss ja verstehen, wie die einzelnen Vertriebsleute untereinander über KPIs sich messen. Wer sind die Best Practices? Wer sind dann die durchschnittlichen Performer? Wer sind die eher dann unterdurchschnittlich performen? weil diese Grundlage der Transparenz, der Zahlentransparenz, ist immer für mich der Startpunkt, um dann darauf aufbauend die weiteren Maßnahmen zu definieren. Und ich sage immer im Rahmen einer Transformation, die Kostenmaßnahmen, klar, gehören dazu, aber dann kommt unweigerlich das Thema Topline. Und das Topline-Thema muss immer ein bisschen vorbereitet werden, weil natürlich hier es wichtig ist, zu verstehen, bezogen auf das Geschäft, wo die wesentlichen KPIs sind. Und Sie kennen das ja besser als ich, aber ich habe aus meiner Erfahrung immer gesehen, dass oft man nicht wirklich viel Transparenz hat in diesem Bereich. Also ich sage immer dazu Commercial Excellence, ja, Effektivität, die Vertriebseffizienz. Und deswegen Transparenz ist für mich immer das A und O und die wichtige Voraussetzung, um dann erfolgreich die Topline entsprechend der Möglichkeiten des Unternehmens zu maximieren.
Ja, absolut. Aber das sehen wir auch in unseren Projekten. Also wenn man einfach KPIs vergleichbar macht, auch über die Vertriebsmitarbeiter hinweg, da kann man da schon viel Motivation, auch Druck natürlich, aber auch natürlich viel Motivation kreieren und daraus auch so eine Art Gamification machen. Ne? Also wer ist besser in welcher Disziplin etc. pp. Und dann ist es eben nicht nur der, den meisten Umsatz nach Hause bringt, sondern eben der den höchsten absoluten Deckungsbeitrag nach Hause bringt. Und da konnten wir auch schon einiges erreichen durch wirklich relativ einfache Maßnahmen, muss man an der Stelle sagen. Vielleicht am Ende die Frage oder eine ganz andere Frage, Herr Dienand. Wenn Sie für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könnten, welcher wäre das?
Ja, also im Rahmen der Vorbereitung habe ich natürlich dann auf der Liste diese Frage gesehen und haben mir gedacht, okay, das ist natürlich eine super gute Frage und eigentlich auch sehr schwer zu beantworten. Aber meine Passion ist Transformation. Und ich sage dazu, man ist nicht immer erfolgreich, aber aus den Erfolgen und aber auch aus den Fehlern kann man lernen. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, wenn man schon so eine Frage gestellt bekommt, dann wäre meine Antwort auf diese Frage und gegebenenfalls wäre das dann doch eine schwierige Aufgabe, aber ich würde Papst sein wollen. Weil, wenn es jetzt eine Institution gibt, die sowas von transformationsbedürftig ist, dann ist das die katholische Kirche.
Ja, also Interims-Papst sozusagen, ja. Mit viel Restrukturierungsmaßnahmen hoffentlich.
Absolut, absolut. Und schauen Sie sich mal die katholische Kirche im Rahmen der 4 Cs an. Und dann sieht man schon, dass sie eigentlich bei allen 4 Cs ja grottigst abschneiden.
So ein bisschen eine harte Churnrate sozusagen. Ja. Das liegt aber mehr absolut am Bodenpersonal, ne? Und nicht unbedingt am CEO.
Ja, aber wissen Sie, der CEO ist verantwortlich. Und wenn man im Grunde genommen so eine Situation vorfindet, dann sage ich mal, es obliegt dem Papst dann auch entsprechend das zu tun, was notwendig wäre, um dieses Unternehmen, wenn ich das mal so nennen darf, wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Weil momentan, um es mal im kommerziellen Begriffen zu umschreiben, sie verliert Marktanteile.
Ja, absolut. Ich könnte mir kein schöneres Schlusswort vorstellen, Herr Dienand. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken, Herr Buchwald. Vielen Dank.